Mein Name ist Tom Schimmick, ich bin seit 34 Jahren Journalist, wollte immer Radio machen, mache das seit ungefähr 10 Jahren hauptsächlich, seitdem ich Feature-Autor bin für diverse Rundfunkanstalten der ARD.
Nun haben Sie sich ein Thema rausgesucht, was eigentlich alle betrifft, nämlich die aktiv am Rundfunkempfang teilnehmen. Wie entsteht eine Nachricht, die von Politikern geboren wird? Für Sie eine Erkenntnis vielleicht, die Sie vorher nicht hatten, oder ist Ihre These bestätigt worden?
Also ich habe mich die letzten Jahre sehr viel mit Politik und politischer Inszenierung und politischer Berichterstattung auch gerade hier in der Hauptstadt beschäftigt. Insofern hatte ich ein gewisses Vorwissen und auch gewisse Arbeitshypothesen auf jeden Fall. Aber diese spezielle Frage, wie kann man eigentlich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also ein im Besitz der Bevölkerung befindliches Medium, organisieren, dass es nicht übernommen wird von einigen wenigen Parteistrategen, von den politischen Geschäftsführern, sondern wirklich uns allen dient und uns allen erzählt, was politische Wirklichkeit ist, die fand ich schon nochmal spannend zu untersuchen, dass das sozusagen im eigenen Arbeitsfeld stattfindet, macht es ein bisschen schwierig, das ist klar. Also das ist, ich denke, da bei einer Zeitung wäre das vielleicht gar nicht möglich. Also ich glaube, wenn ich bei Springer wäre und jetzt über Springer irgendwie einen super langen 3-Seiten-Artikel schreiben sollte, da würde ich echt an meine Grenzen stoßen. Das ist schon das Tolle, dass das überhaupt möglich ist. Aber es war heikel in der Tat. Es war ganz schwierig, Leute zu finden, die sich offen äußern. Es war ganz schwierig. Also zum Beispiel bei den gesammelten ARD-Talkshows habe ich mir nur Körbe geholt. Keine Interviews, keine Atmo-Aufnahmen, kein gar nichts. Bin dann zum ZDF, zu Herrn Frau Illner ausgewichen, wo ich immerhin atmosphärisch aufnehmen durfte. Ein Interview gab es auch nicht. Aber das ist schwierig. Man redet darüber, es wird darüber diskutiert, es gibt durchaus Gesprächsroutinen innerhalb dieser riesigen Anstalten. Was machen wir hier eigentlich? Wer kontrolliert uns? Was können wir uns erlauben? Was müssen wir tun? Was dürfen wir tun? Das geht immer hin und her. Aber darüber eine Sendung zu machen, das kann schon ziemlich heikel sein. Da war ich zum Beispiel sehr dankbar, dass ich hier in diesem Hauptstadtstudio wirklich frei schalten und walten durfte und mir Herr Uli Deppendorf auch sehr ehrlich geantwortet hat. Hört man im Feature dann auch, was diese Ritualisierung von politischer Berichterstattung angeht. Ja.
Haben Sie eine Erklärung dafür, dass ein öffentlich-rechtliches Medium nicht öffentlich darüber Auskunft geben will, was es im Innersten zusammenhält? Beziehungsweise Sie haben einen sehr interessanten Satz gesagt, der mir auch des Öfteren kommt, nämlich der Sender oder das öffentlich-rechtliche System gehört ja dem Volk. Dass das so wenig im Bewusstsein derjenigen ist, die dann Absagen geben?
Das ist in der Tat schwierig. Wissen Sie, diese Anstalten heißen ja nicht umsonst so. Das sind wahnsinnig lange Korridore. Das sind ziemlich hohe Hierarchien. Da gibt es viele Direktoren, Leiter und so weiter. Die sind auch nicht alle böse, gar nicht. Aber es gibt ganz viele Ebenen, auf denen darüber nachgedacht wird und wo man dann doch lieber nicht so im Detail öffentlich drüber sprechen möchte. Man fürchtet natürlich auch die Kritik. Es gibt gerade in den letzten Monaten ein unglaubliches Feuerwerk speziell gegen ARD und ZDF von den privaten Printmedien, die ganz persönliche Interessen haben. Sie wollen möglichst alleine bestimmen, was irgendwie wie man mit dem Internet Geld verdienen kann. Sie wollten immer schon seit 50 Jahren an ihren Anteil am Fernsehkuchen haben. Also da gibt es auch Geschäftsinteressen, die gegeneinander wirken. Und da hat sich, glaube ich, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine viel zu defensive Haltung entwickelt, dass man sich zurückzieht und denkt, bloß nicht so viel drüber reden und so weiter, sonst machen die noch mehr Stunk, anstatt zu sagen, wir sind eigentlich die Besten. Wir können eigentlich alles, wir gehören dem Volk, wir machen wahnsinnig viel Programm, wir sind stolz drauf, wir wollen noch mehr gute Sachen machen, also viel mehr Ego. Ne? Wenn man dieses Selbstbewusstsein hätte, dann bräuchte man auch überhaupt keine Angst zu haben, weil die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich ja nicht verstecken mit ihrem Zeug. Aber sie müssen sich natürlich fragen lassen, wann macht ihr was, wie artig seid ihr, brauchen wir 100 Kochsendungen, brauchen wir 42 Talkshows. Also die inhaltlichen Fragen, was interessiert die Leute, was ist wichtig, um gesellschaftliche Prozesse zu begleiten, um zu verstehen, was in Berlin, in Deutschland, in der Welt passiert. Da kann man sehr, sehr viel drüber reden und das ist, da gibt es eine gewisse Ängstlichkeit. Ja.
Vielleicht erklärt sich ja die Ängstlichkeit daher, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten tatsächlich politisch infiltriert sind. Also, dass sie nicht wirklich das Selbstbewusstsein aus sich selbst schöpfen können, weil sie auf unterschiedliche Art und Weise Interessen bedienen, Erwartungen befriedigen müssen, die andere, die sie gewählt haben, hineingehieft haben oder auch, was weiß ich, mit Geldern unterstützen durch verschiedene medienpolitische Entscheidungen, dass sie dann irgendwie sowas wie eine Kollegialität oder Freundlichkeit erwarten, die da auch heißen kann, sagt bitte nichts.
Ja, ich glaube.
Ist das eine Verschwörungstheorie jetzt von mir?
Es ist so einfach ist es nicht. Natürlich, es gibt ganz viele Loyalitäten. Und es ist natürlich so, das ist von Anstalt zu Anstalt sehr verschieden. Aber es ist natürlich, deswegen ist das Paradebeispiel ZDF relativ prominent vertreten im Feature. Das ZDF wird sehr stark politisch kontrolliert nach wie vor. Also, der Fernsehrat ist hochpolitisch besetzt. Die Verwaltungsgremien, die ja kleiner sind, sind die kleine Ministerpräsidentenkonferenz, wie Herr Brender in dem Feature sagt, der ehemalige ZDF-Chefredakteur, das ist wirklich durchtränkt von Geben und Nehmen, von Proporzgestühl, von ganz schwierigen Prozessen, wo man sich dann darauf einigen muss, wer darf was und wer sitzt wo und was kommt wann und so weiter. Das ist wahnsinnig kompliziert geworden. Und da gibt es auch Anstalten, da gibt es Emanzipationsprozesse. Also ich habe eben in der Diskussion das erzählt, der NDR zum Beispiel hat sich nach Jahren des politischen Grabenkampfes, wo er ja auch wirklich umgepolt wurde vom ehemaligen angeblichen Rotfunk zu einem durchaus etwas braveren Sender, da hat sich was verändert zum Positiven. Also es sind sehr viel weniger geschäftsführende Politiker, die sozusagen den Wahlkampf machen, das Tagesgeschäft machen, in den Gremien vertreten inzwischen. Das führt auch zu mehr Sauerstoff, zu mehr Luft, zu mehr Freiheit, auch Dinge zu tun. Aber das sind mühsame Prozesse und es sind nicht alle bereit, da fröhlich pfeifend morgens in die Anstalt zu gehen und zu sagen, was können wir heute anstellen, sondern fragen sich eher, was machen wir jetzt, wo wir möglichst wenig Ärger kriegen.
Kann es aber auch sein, dass die Politik, und jetzt kommen wir zu den Outtakes aus Ihrem Feature, Sie konnten ja nicht alles verwenden, dass die Politik nur ein Problem ist und dass ein sehr großes, wichtiges Problem ist, dass es verschiedene Interessengruppen in der Gesellschaft gibt, die Einfluss nehmen wollen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das auch machen. Also entweder Wirtschaftsverbände oder auch religiöse Gruppen.
Das sollen sie ja auch. Das ist ja das Ideal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ja, alle gesellschaftlich relevanten Gruppen kommen zusammen und kontrollieren diese Institutionen, diese Medieninstitutionen, Fernsehen und Radio. Da gibt es Erbhöfe. Das System ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Das war ein Geschenk der Briten an uns nach der unsäglichen Machtübernahme der Nazis, die ja im Rundfunk, Fernsehen gab es erstmal nur experimentell, die im Rundfunk ja ihr allerwichtigstes Propagandainstrument hatten. Rundfunk war wirklich eine Waffe. Von Anfang an, von 33 an, das braune Haus, und diesen O-Ton kann man auch hören, die Reinigung, politische Säuberung aller Anstalten, Treue schwüre, ich habe da so eine Eidzeremonie sogar als O-Ton gefunden, wo wirklich die Reichsrundfunkleiter irgendwie vor dem Oberführer da ihr Treuegelöbnis abhalten. Also da gab es eine unsägliche Tradition, die es zu brechen galt. Und da sagten die Briten vor allem, die Amerikaner standen auch dahinter durchaus, also in Bayern, wo die zuständig waren, gab es einen ähnlichen Impetus, sagten, das muss sozusagen von privaten und politischen Interessen losgelöst werden, der ganzen Gesellschaft geschenkt werden. Insofern ist es völlig richtig, dass Kirchen und Gewerkschaften und die Industrie und die Volkssänger und die you name it da vertreten sind und in diesen Gremien sitzen. Das Problem ist eher, und das ist mir auch tatsächlich erst bei der Recherche klar geworden, dass man natürlich eine hohe Kompetenz braucht, um wirklich erstmal das überhaupt wahrzunehmen, was da alles stattfindet auf diesen 150.000 Kanälen und dann auch Kriterien zu entwickeln muss, um zu sagen, das ist wichtig, das ist uns wertvoll, dafür muss mehr Geld ausgegeben werden, also dann auch wirklich konkret das zu unterfüttern mit Entscheidungen, die Programm ermöglichen. Und das ist verdammt schwierig. Also Sie haben beide Seiten. Sie haben diesen politischen Druck, also das direkte Reinregieren, das Bestimmen, der Rote wird Chefredakteur und der Schwarze wird Intendant und so weiter und die sollen dann auch möglichst gehorchen und irgendwie, wenn das alles ausbalanciert ist, dann wird das auch schon irgendwie einigermaßen ausgewogen sein. Das auf der einen Seite. Aber Sie haben auf der anderen Seite auch das Problem, also ich habe mit Rundfunk- und Fernsehräten gesprochen, die sagen, wissen Sie, ich habe ein Anliegen. Also zum Beispiel hier der Berliner Regierungssprecher Meng. Das ist ein ganz ernst, also der Mann sitzt da natürlich für die Sozen im Fernsehrat des ZDF. Aber der Mann nimmt das durchaus ernst. Ich nehme ihm das auch ab. Der sitzt da nicht, um jetzt dafür zu sorgen, dass die Sozen 7,5 Minuten kriegen und die Schwatten auch oder so, sondern der sagt, das muss jünger werden, da müssen mehr Inhalte rein. Dessen Klage war, das überraschte mich, das ist alles viel zu unpolitisch. Das ist alles viel zu artig. Das ist viel zu alt. Das ist viel zu schnarchig. Aber wenn ich da sitzen 77 Leute. Dieser Intendant, der findet immer eine Mehrheit für das blödes Programm, wenn es sein muss. Also das ist tatsächlich von beiden Seiten. Es ist ganz schwierig, eine kluge, kompetente, offene, politisch vielseitige, gesellschaftlich relevante Struktur aufzubauen, die auch wirklich guten Rundfunk und gutes Fernsehen macht.
Haben Sie einen Schnipsel vielleicht noch in Erinnerung, wo Sie sagten, schade, dass ich das nicht unterkriegen konnte, aber das ist so wichtig, dass es vielleicht in so einem Interview hier nochmal Erwähnung finden sollte?
Oh Gott, ich habe irgendwie 100 Schnipsel in Erinnerung. Ich hätte irgendwie locker 3 Stunden füllen können, kann man natürlich keinem zumuten. Das waren natürlich zum Teil sehr, sehr lange und intensive Interviews und dann kommen irgendwie 2 oder 3 Sätze nur vor, weil es einfach nicht reinpasst und man so viel erzählen muss. Also der Aspekt zum Beispiel der Transparenz, dass die Rundfunkanstalten immer noch relativ wenig öffentlich Rechenschaft darüber ablegen, wofür eigentlich die Kohle ausgegeben wird, die ja beträchtlich ist. Das ist in der Tat ein heikles Thema. Ich glaube, das ist gerade so im Wandel. Also inzwischen wissen wir, was die Intendanten verdienen. Inzwischen wissen wir auch so manchmal, was so das und jenes Unterhaltungsprogramm kostet. Aber da gibt es noch sehr viel rauszufinden und zu erzählen, wofür eigentlich das Geld rausgeschmissen wird. Und Sie wissen das ja, wir sind ja auch beide Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Beide Freie, beide Autoren. Wir fragen uns natürlich auch, was kriegt der ja auch eigentlich? Und gibt es da nicht, also speziell im Fernsehen, gibt es einen unheimlichen Promikult. Da werden auch Gehälter und Honorare unglaublich hochgeschraubt, weil einfach zum Beispiel Produktionen komplett ins Private ausgelagert werden. Ein Beispiel, die ARD-Talkshows, wo ich übrigens nirgendwo Aufnahmen machen durfte, bei keinem der 5, sind alle in Privatfirmen ausgelagert. Das heißt, die Talkshow-Moderatoren sind alle Privatunternehmer von Produktionsfirmen, die ein bestimmtes Geld dafür bekommen, dass diese Talkshows gemacht werden.
Anders als beim ZDF mit Illner.
Ja, Illner zum Beispiel ist redaktionell eingebunden. Da gibt es eine richtige Redaktion hier in Berlin, die das macht. Bei den ARD-Talkshows gibt es Produktionsfirmen. Jeder, also Beckmann, Jauch, Plasberg, die haben alle eine eigene Firma, die kriegt Geld und die redaktionelle Kontrolle ist relativ gering. Da gibt es einen Koordinator der ARD inzwischen, der verhindern soll, dass überall die gleichen sitzen und überall über das Gleiche geredet wird. Aber das ist merkwürdig unstrukturiert. Viele sind übrigens auch beim Unterhaltungsprogramm angesiedelt, gar nicht beim politischen Programm, was dazu führt, dass auch gar nicht politisch diskutiert wird darüber, was sie da eigentlich treiben. So ein Aspekt, um das mal zu erwähnen.